Heute ist der 11. Februar, der 10. Februar 2019. Es ist der 10. Februar, vielleicht für euch aber auch der 11., weil ihr euch die Sendung aufgespart hat. Hier ist Fest und Flauschig. Ich befinde mich gerade an der Mosel in so einem superschönen kleinen Erholungsort. Und Jan Böhmermann ist natürlich am Flughafen. Deswegen heißt die heutige Sendung das Model und der Star. Weil du bist der Star von uns beiden und ich bin das Model, weil ich mich gerade hier so schön erhole und so weiche Haut habe. Hörst du mich, Jan? Bist du mir zugeschaltet?
Ja, ich bin dir zugeschaltet und man hört tatsächlich, dass deine Haut viel weicher ist als vorher. Also
ja.
Das ist interessant, wie das auf die Stimme geht. Du musst ja so eine unglaublich weiche Haut haben. Da hast du so ein ganz schönes, warmes Timbre in deiner Stimme. Und wir sind heute, weil wir an verschiedenen Orten sind, einigermaßen unzuverlässig miteinander verbunden. Wir wollen aber nicht thematisieren, wenn wir uns mal einen kleinen Moment nicht hören. Wir haben Backup-Lösungen ohne Ende. Also es müsste eigentlich akustisch heute ein Genuss sein für alle Beteiligten. Nur für uns, vielleicht mit so kleinen Aussetzern. Es gibt aber ganz viel zu erzählen und man hört ein kleines bisschen an meiner Stimme, ich bin auf den letzten Metern meiner Tour, ich bin hochstrapaziert und ich bin ganz schön am Ende, Olli.
Oh Mann, du hast mein volles Mitleid, Jan, es tut mir leid. Meine ganze Kraft, die ich jetzt in mir habe, die schicke ich rüber hier per diesem Podcast. Vielleicht baue ich dich heute ein bisschen auf. Du lebst ja in einer kompletten Rock'n'Roll-Blase, Jan. Du lebst den vollen Traum. Abends immer der Backstage-Raum voll, dann stehst du auf der Bühne, wirst jeden Abend abgefeiert, hast das wahrscheinlich schon mit der Hälfte deiner Crew getrieben und lebst den Rock'n'Roll-Traum. Wie ist denn das gerade für dich? Bist du da nicht ein bisschen zu alt für? Brennst du gerade richtig aus?
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, also sexuell ist das eine Sache, da hätte ich gedacht, dass ich da größere Leistungen vollbringen kann. Ich bin körperlich einigermaßen geschunden tatsächlich. Also es ist wirklich so, ich hatte mir vorgenommen, ich habe mir extra so ein paar Sachen vorgenommen für die Tour. Ich wollte am Tag 10-mal Geschlechtsverkehr haben, sag ich dir ganz ehrlich, ganz offen, wir sind unter uns. Ich habe es bislang immer nur allerhöchstens 9-mal geschafft. Dann reichte die Zeit einfach nicht mehr, weil ich halt so ein wahnsinniger Vorspieltyp bin und dass mir eben wichtig ist, dass mein jeweiliger Geschlechtspartner auch auf seine Kosten kommt. Deswegen, so eine Tour ist dann doch zeitlich anspruchsvoller als gedacht und weil ich eben beim Sex wahnsinnig viel schreie, ist das eben nicht so gut. Ich kann da nicht so voll aus mir rausgehen. Das ist einigermaßen unbefriedigend.
Ja, du bist ein richtiger Schreihals beim Sex. Das habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört. Du schreist auch immer deine Partnerin an, habe ich gehört. Also das ist ja kein geiles Geschrei, sondern du schreist immer, weil du immer so genervt bist von den Partnerinnen, dass die so angeekelt gucken.
Nee, hör doch mal auf, so zu gucken, wenn ich hier mit dir rumfummel, Mann. Ich mach das mit voller Leidenschaft.
Ja, und es hat auch so eine gewisse Spießstrenge, also weißt du, wie so ein Bundeswehr Motivierer, wie so ein Motivationsträger. Trainer, schreie ich auch meine Geschlechtspartner immer an dabei, dass sie mehr Leistung bringen sollen.
Komm schon, das ist doch jetzt nicht alles. Doch, come on, gib's mir.
Weißt du, aber mit so einer sportlichen Strenge, wie wenn jemand auf dem Olympiastützpunkt fertig gemacht wird irgendwie, weil er irgendwie die 7000 Meter Hürden jetzt schaffen soll, damit er sich für irgendwie die Europameisterschaft qualifiziert oder sowas. So bin ich beim Geschlechtsverkehr.
Viel Leistung. Das ist dein Ding. Also viele haben ja...
Oh Gott. Und wahrscheinlich, Jan, weißt du, wir lachen. Und wahrscheinlich gibt's da draußen sehr viele Leute, die diese Art von Leistungsdruck beim Sex aus dem eigenen Ehebett kennen. Und wo das auch irgendwann so eigentlich.
Ich muss auch sagen, deutscher Sex. Also in meiner aktiven Internet-Porno-Zeit habe ich mir ja auch mal. Da geht man auch mal vielleicht auf die Kategorie Germans. Und das ist immer eklige Scheiße. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie einen geilen ästhetischen deutschen Porno gesehen. Das ist meistens immer irgendwelche Rudelbumsnummern mit irgendwelchen Urinspielchen oder so. Ganz ehrlich, ich bin nicht überzeugt von den deutschen Pornos.
Nee, und das geht mir auch so.
Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja, und interessanterweise, der deutsche Porno ist tatsächlich, ich vertrage das einfach nicht, wie die da miteinander reden. Der Geschlechtsverkehr ist einigermaßen egal, aber es ist wie das,
Dirty Talk macht man auf Englisch, nicht auf Deutsch. Also auch wenn du mit einer Deutschen, also wenn ihr beide Deutsch seid im Bett, macht man das lieber auf Englisch, weil das hört sich halbwegs cooler an.
Also ganz ehrlich, hast du das letzte Mal mit einem Deutschen oder mit einer Deutschen geschlafen?
Ewig lange. Ja, bei mir zwei Jahrzehnte.
Zwei, drei Jahrzehnte ist das schon her.
Du,
Und damit herzlich willkommen zu Fest und Flauschig, eine Version, also eine, heute die dritte Sendung, es ist die dritte Sendung im Jahr, komplett, es ist wieder alles eingerissen. Wir sind wieder an einem Punkt, wo wir eigentlich sagen müssen, wir brauchen wieder 7 Wochen Urlaub. Riesenentschuldigung, also direkt zu Beginn, wir sind heute, es ist alles durcheinander, es ist alles kaputt, die ganzen guten Vorsätze fürs neue Jahr, das ist alles zerstört. Ich habe aber wahnsinnig viele Sachen auf dem Zettel und Olli, ich weiß nicht, ob du überhaupt bereit bist, heute inhaltlich zu folgen, weil du so einen schönen Blick hast. Wo genau an der Mosel bist du denn?
Ich bin hier in Bernkastel. Das ist an der Mosel. Bernkastel-Küss oder so heißt das. Das ist ein ganz kleiner malerischer Ort. Ich mache hier einen Sushi-Kurs gerade. Ich will ein richtiger Sushi-Meister werden. Und mache dann hier so mit so einem Schwert. Es geht eine Woche, da trifft man sich mit so einem Japaner, der hat das hier so alles eingemietet. Und dann lernt man, wie man so einen Aal voll macht mit Reis und dann noch so Zucchini reinsteckt und dann ganz schnell mit dem Messer schneidet. Das ist eine ganz große Kunst, japanisches Essen, Jan. Und wenn ich zurück bin, dann werde ich dich da mal verzaubern vielleicht, wenn du
wo du sagst, ein Reis, ein Aal voll machst mit Reis. Das ist eine schöne Idee für neue Makis. Einfach so einen schönen Räucheraal nehmen, den ausnehmen.
Ja, ich habe das ja jahrelang gedacht, als Sushi rauskam, dass das außen, dass das Aal ist, einfach ein gefüllter Aal. Der Aal wird ausgehöhlt und dann wird dann Reis, Zucchini und nochmal Fisch gemacht. Ich habe das wirklich gedacht. Das habe ich erst vor ein paar Jahren verstanden, dass das Algengülle ist, die da drum gemacht wird. Ich bin Sushi-Fan, ne?
Nee, warum nicht?
Weil ich das langweilig finde. Kaltes Essen flasht mich einfach auf Dauer nicht. Das Einzige, was ich mag, ist das Beiwerk. Das sind ja diese die Wasabi-Creme da, die scharfe, und das andere Zeug da, was man sich im Mund macht. Wie heißt das nochmal, Jan? Dieses helle, was da auch...
Ingwer.
Kohlrabi? Ingwer, genau, Ingwer.
Ja, Ingwer, das Kohlrabi des Asiaten ist.
Ingwer. Genau. Jan, du hast so viel auf dem Zettel, du bist ein Weltenbomber, dein Leben ist ein Rausch. Ich weiß, du bist auf Tour und willst jetzt auch davon erzählen, aber du hast auch einiges anderes hoffentlich noch auf dem Zettel, wo du uns noch ein bisschen irgendwie in eine bessere Welt führen kannst.
Um dich inhaltlich heute so ein kleines bisschen zu entlasten, wir können mal vielleicht soft anfangen, indem ich von meinen vielen, vielen Hotelerfahrungen berichte. Ich habe ja jetzt jeden Abend, immer wenn ich von der Bühne komme, habe ich wahnsinnigen Hunger und es gibt meistens nichts im Catering. Gestern gab's Beefsteaki mit Feta gefüllt in Ludwigsburg. Das war überhaupt ein fantastisches Catering. Aber ich hatte keinen Bock, von der Bühne runter und dann direkt schon irgendwie in so eine fette Beefsteaki-Frikadelle reinbeißen. Das wollte ich nicht und habe deswegen wieder mal den Klassiker gemacht, auf dem Hotelzimmer Currywurst bestellen. Und gestern tatsächlich, als ich in Stuttgart übernachtet habe, gab es die bislang beste Currywurst. Und das war nicht einfach nur eine Currywurst, sondern ich hatte das Gefühl, die war wirklich hausgemacht. Das war eine Wurst, die hatte einen ganz anderen Durchmesser als alle anderen
Würste. Die hat der Hotelchef nochmal frisch für dich gemacht, die Wurst, oder?
Ja, die sah wirklich, also ich verrate jetzt nicht, in welchem Hotel ich war. Es war wirklich ein gutes Hotel und das merkt man immer daran, dass man nach 23 Uhr noch eine angenehme Nachtkarte bekommt. Übrigens, der einzige Grund auf Tour in besseren Hotels zu übernachten ist, dass man nach 23 Uhr noch was zu essen bekommt. Und ich habe keinen Bock mehr, jeden Abend McDonald's zu essen. Musste ich in Zürich machen. Da hatte das McDonald's aber auch wirklich bis 23 Uhr nur auf am Hauptbahnhof. Das Hotel hatte schon nichts mehr zu essen. Und als ich dann fragte, ey, haben Sie noch was zu essen, hat er mich ganz mitleidig angeguckt. So nach dem Motto, wir Schweizer, wir essen nach 23 Uhr, ist es verboten bei uns zu essen. Und dann musste ich zu McDonald's laufen, habe mir ein Big Mac Menü geholt. Erste Besonderheit, es gab kein großes Big Mac Menü, sondern nur ein kleines Big Mac Menü und ein mittleres Big
Mac Menü. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen großen und mittleren?
Das kleine war, oder? Ja, die Pommesgröße und die Getränkegröße. Und tatsächlich hat das 14 Franken gekostet. Ich habe ein mittleres Big Mac Menü genommen. 14 Franken, das ist... Und man denkt dann so, ja, Franken, das ist der Umrechnungskurs. Das ist in Wirklichkeit, sind das 5 Euro. Nee, 14 Franken sind einfach 13 Euro. Für ein fucking Big Mac Menü in Zürich. Krass. Ja, spinnen die oder was? Die wollen wir gar nicht in der EU haben, ehrlich.
Na, die haben selber so gutes Essen da, dass die einfach die Leute verachten, die da essen und denen auch noch viel Geld aus der Tasche ziehen. Aber ganz ehrlich, wenn du in der Schweiz bist, dann gehst du doch nicht zu McDonald's.
Es hatte nichts anderes mehr auf. Es war ein Sonntagabend in Zürich. Auch das ist eine geile Idee. Ich weiß gar nicht, wie auf die Idee gekommen ist, am Sonntagabend in Zürich was zu buchen. Ich war dann schon tagsüber in der Innenstadt von Zürich und dachte schon so, oh Gott, das ist ja wirklich die Bordsteine komplett hochgeklappt. Da war ja gar nichts mehr los. Und dann sagten auch die Veranstalter, ja, wir haben uns auch gewundert, dass du am Sonntagabend in Zürich auftreten willst. Weil normalerweise am Sonntagabend wird irgendwie die Ehefrau geschlagen oder ein Lamm geschächtet.
Keiner aus dem Haus. Ein Lamm geschächtet oder der Hund nochmal ins Bett geholt zum Kuscheln. Aber irgendwie nichts anderes mehr. Das ist aber in der Schweiz so. Der Schweizer ist generell so. Ich weiß ja nicht, was für eine Empfindung du da hattest während deiner Show. Ich habe in der Schweiz auch öfters mal die Lieder, wenn ich gespielt habe, abgebrochen, um zu merken, ob das Publikum noch atmet. Also, weil die wirklich halt nun mal wirklich komplett, die sind halt sehr in sich gekehrt und sehr entspannt, aber bei dir war bestimmt die Hölle los, oder?
Nee, kriegst du das eigentlich mit? Das war erstaunlich gut tatsächlich. Ich hatte auch vorher Angst, aber das war wirklich erstaunlich gut, das Publikum in der Schweiz. War unser kleinster Gig. Das waren so knapp 2000 Leute. So wenig waren nirgendwo. Das war wirklich erstaunlich gute Stimmung und hätte ich gar nicht vorher gedacht. Wahrscheinlich, weil auch viele heimliche Deutsche da waren. Das war auch in Wien, wo ich vorgestern war, so, dass man dann doch merkte, es war so durchsetzt mit so einigen wehmütigen Deutschen, die ganz froh waren, dass da jetzt mal so ein dünner Piefke rüberkommt und so ein bisschen was Uncooles von zu Hause erzählt und so. Ja, ja. Nee, was wolltest du gerade sagen zu Zürich?
Ich wollte gar nichts weiter sagen. Nix weiter. Ich bin gebannt. Ich lausche deinen Ausführungen.
Nur ganz kurz nochmal, um auf die Currywurst aus Stuttgart zurückzukommen und warum die so speziell gut war. Das war ein Hotel, sind natürlich immer in Hotels Edelcurrywürste. Das hat irgendwann Einfluss gefunden in die Nachtkarten international orientierter Hotels in Deutschland, die Currywurst. Und gestern in Stuttgart war das wirklich so, das war eine selbstgemachte Wurst, die hatte nicht diesen ordinären Wurstdurchmesser, also kreisrund, sondern war eher oval, aber dafür doppelt so groß. Das war so ein bisschen so wie so ein Twix, also wie so zwei Würste, die so
Twix-artig... Also gedoppelt, die war so nebeneinander. Die lag,
gedoppelt, aber, genau.
Genau, gedoppelte Wurst. Das ist eine ganz lange, die in der Mitte durchgeschnitten wird. Das gibt's ja meistens an Tankstellen auch, diese Art von...
Nee, aber die hatte ein Ende und einen Anfang. Also es war nicht so, dass das so eine Endloswurst war, sondern das war schon eine Wurst, da waren zwei Endstücke drin. Also das war keine Wurst irgendwie aus von der Metro oder sowas. Und dann haben die da eine Currysoße zugemacht. Ich habe schon gedacht, das ist das jetzt too fancy oder so. Dann haben die aber offenbar ein eigenes Currypulver entwickelt. Und das hat mich wirklich, habe ich dann gedacht, okay, das ist es, ey, that's it. Kleiner Minuspunkt, muss ich sagen, dann haben sie es übertrieben, weil bei Edelcurrywurst denkt man dann, man möchte den Geschäftsmann von Welt ansprechen. Sie haben es ein bisschen übertrieben, weil sie Trüffelmayonnaise angeboten haben. Das hat mir so beim zweimal reindippen der Pommes, die wirklich auch sehr gut waren, ganz gut gefallen, dieser leichte Senfgeschmack. Aber dann habe ich gesagt, das ist too much. Großer Pluspunkt aber hingegen war der Preis. Der war nämlich unter 10 Euro, was für eine Hotel-Currywurst in einem gehobenen Hotel sehr selten ist. Da wirst du normalerweise so 20 Euro los und hast ein komisches Gefühl. Dann ist mir noch was aufgefallen, was ich kurz mit dir besprechen wollte. Ich habe nämlich was geschenkt bekommen. Als wir in Fürth waren, ganz liebe Grüße an das Fürther Publikum und der Fahrer, der mich von der Location zu dem Hotel gefahren hat, hat mir am Ende drei Flaschen von dem örtlichen mittelfränkischen Pilz oder Bier geschenkt und zwei Dosen Gösser. Und ich habe mich total gefreut, weil ich hatte total, habe einfach danach, wie ich ein Bier getrunken abends, leicht ein Sitzen haben, ist schon wirklich abends schön, um mit der Einsamkeit im Hotelzimmer besser klarzukommen. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, man hat durch das viele Gebumse tagsüber keine Kraft mehr, abends noch ein Groupie mitzunehmen. Das geht nicht mehr.
Auch nicht zum Talken.
Nee, auch nicht zum Talken. Was willst du denn da auch erzählen?
Was dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht auch mal die Einsamkeit, vielleicht auch mal der mitteilen, wie sehr du leidest, einmal das ganze Rumgebumse und dass du
auch nicht zum abends Talken.
Nimmst du ein Groupie und nimmst dir mal mit zum Talken aufs Zimmer und sagst dir, ey, ich musste heute schon 10 aus meiner Band bumsen, von meiner ganzen Crew und jetzt bin ich hier alleine und so sitze ich hier immer, dann bestelle ich mir eine Currywurst und check ab, ob die gut war oder nicht und jetzt siehst du mal wie das Dilemma und dann sagt die, ey, du hast es echt schwer und streichelt dich in Schlaf.
Nee, das ist eine super Idee. Ich meine, ich habe jetzt noch zwei Auftritte vor der Brust. Heute Abend in Offenbach und morgen das große Abschiedskonzert in Saarbrücken. Wenn dieser Podcast erscheint, fest und flauschig, also am Sonntag, oder wenn ihr das jetzt am Montag hört, ist das alles schon gewesen. Es kann sein, dass ich Saarbrücken nicht überlebe, weil sich da wirklich jahrelanger Hass angestaut hat. Muss ich gleich auch noch drüber reden. Jetzt weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Geschlechtsverkehr. Ach so, nee, genau. Ich habe dann 2,05 Dosen eines bekannten Radlergetränks von diesem sehr netten Runner, liebe Grüße, geschenkt bekommen. Und ich habe Folgendes gemacht: Ich habe die in den Hotelkühlschrank getan, weil ich gedacht habe, okay, das ist geil, da freue ich mich total drauf. Die nehme ich mit und habe die dann aber wirklich von Hotelkühlschrank zu Hotelkühlschrank mitgenommen. Hatte die in Wien 2 Tage im Hotelkühlschrank liegen und als ich dann ausgecheckt bin und mach noch mal so eine letzte Runde durch alle Winkel des Hotelzimmers in Wien, ob ich alles dabei habe, Zahnbürste, Gleitcreme, mein Massagekissen und so, wird alles mitgenommen. Und hab dann aber, das war ein wirklich unglaublich teures Hotel in Wien, und man hätte das locker alles liegen lassen können, aber habe ich mich gewöhnt an diese beiden Dosen von diesem freundlichen Radler, da habe ich die einfach mitgenommen, obwohl die wirklich 79 Cent kosten oder vielleicht auch ein Euro, also nichts wert sind eigentlich, habe ich die trotzdem mitgenommen, weil die übergegangen sind in meinen Privatbesitz und ich gedacht habe, muss die einfach mitnehmen. Und jetzt
das war das erste Mal, dass du Bier gab, dass du Alkohol.
Nee, aber kannst du das verstehen, dass man ist total, so in so Hotels unterwegs und man fängt auf einmal an, Sachen mitzunehmen, weil man dann denkt, ja, wenn ich die jetzt im Hotelzimmer hier lasse, dann kommt die Putzfrau oder die Frau, die Minibar auffüllt und dann schmeißt sie die einfach weg, das ist doch scheiße. So, was ist dann für ein Vorgang in so einem großen Hotel, wenn die in der Minibar Sachen entdecken, die da nicht reingehören? Was machen die dann? Schmeißen die weg oder essen die selber auf?
Ich glaube, dass die einfach rausnehmen dann, ja. Also die wissen ja, was da reingehört. Und wenn da Fremdprodukte sind, dann werden die da einfach rausgenommen. Und dann werden die vielleicht von der Belegschaft getrunken oder so. Mehr passiert da nicht, Jan.
Meinst du wirklich, dass die, da gibt's doch bestimmt eine Policy, dass die das nicht dürfen, dass die gar nicht Sachen aus dem Hotelzimmer mitnehmen dürfen oder das irgendwo hinspenden müssen oder sowas. Und diese Frage hat mich wirklich 2 Tage beschäftigt, als ich die Sachen in Wien in den Kühlschrank getan habe, wusste ich schon, dass ich sie am Ende nicht trinken werde und habe dann schon 2 Tage quasi in so einer separaten App in meinem Kopf darüber nachgedacht, was es für Prozesse auslöst, wenn der Minibar-Auffüller Sachen in der Minibar findet, die da nicht hingehören und was er dann macht. Naja, gut, das sind diese kleinen Problemchen des Tourlebens. Ich habe auf jeden Fall noch das Stichwort Bier, eine tolle Nachricht bekommen vom Daniel über Instagram. Ich lese die ganz kurz mal vor. Hallo Jan, endlich haben sich meine 5 Jahre Brauwesenstudium ausgezahlt. Ich wusste, dass ich nur ausharren muss, bis sich irgendwann die Chance auftut, mein Wissen an den Böhmermann oder Mann weitergeben zu können. Du hast völlig recht, das Bier vom Fass anders, ja sogar besser schmeckt als aus der Flasche. Der Grund hierfür ist, dass Bier die meisten Biersorten farbige Flaschen verwenden. Diese lassen UV-Strahlung in viel größerer Menge ins Bier als dunkle Flaschen.
So richtige Bierfans, das sind so Leute,
der Hopfen,
die wissen so, was das
Bier ist. Der Hopfen reagiert dann durch den Einfluss des UVs und es entsteht der sogenannte Lichtgeschmack, im Englischen auch Skunk Flavor genannt. Diesen typischen Geruch oder Geschmack erkennst du, wenn du in einer ausgetrunkenen Flasche riechst. Da Fässer immer lichtgeschützt sind, gibt es dort keinen Lichtgeschmack, was den Unterschied zur Flasche erklärt. Vielen Dank, dass ich mein Wissen verbreiten durfte. Ich kann mich jetzt beruhigt in meinen Lene-Dietrich-Style niederlegen und das Leben ausklingen lassen, schreibt der Daniel und wünscht uns einen zum Wohle. Vielen Dank. Ich
ganz
wusste nicht, dass
Grüße.
Es einen Lichtgeschmack gibt. Das ist doch toll.
Ja, aber bei Bier gibt es so viele ominöse Geschichten. Also so Bierleute haben immer einen guten Schwank, also immer eine gute Geschichte zum Bier zu erzählen. Welches Bier das Beste ist. Sobald wir über Bier in der Sendung reden, kriege ich am nächsten Tag mindestens 10 Nachrichten von Leuten, die ihr lokales Bier anpreisen und mir erzählen wollen, dass ich das unbedingt mal trinken muss. Dabei bin ich auch überhaupt kein Biervogel, also nicht so ein großer Bierfreund. Aber du scheinst langsam richtig Geschmack am Bier zu finden. Ja, eine ganz andere Geschichte, die ich gerade in den Nachrichten gesehen habe, die ich mit dir teilen möchte. Heute am 7. Februar zeichnen wir diese Sendung auf.
Dieter Bohlen, der 8. tatsächlich schon.
Der 8. Gestern war der 7. Gestern ist Dieter Bohlen 65 Jahre alt geworden.
Oh.
Feiert sein 5. Und genau vor 3 Jahren gestern ist Roger Willemsen gestorben. Also ich will jetzt hier nicht von Ungerechtigkeiten des Lebens reden, aber irgendwie ist das sofort mir in den Kopf gekommen, dass das so tragische Tage sind, die da zusammenkommen. Vor 3 Jahren ist Roger Willemsen gestorben und Dieter Bohlen ist 65 geworden. Beides am 7. Februar. Das sind so Randnotizen, die ich hier gerade aufnehme, während ich in der Zeitung rumblätter.
Aber nebenbei. Denk dran, dass das Team diverser sächsischer, unseriöser Boulevard-Magazine hört sehr aufmerksam unseren Podcast, um eine Revolvermeldung nach der anderen rauszuhauen. Das verkauft sich immer gut, das bringt immer Klicks.
Ja.
Aber willst du jetzt sagen, dass lieber Dieter Bohlen gestorben wäre statt Roger Willemsen, dass das dein Wunsch ist? Soll das die neue Schlagzeile sein?
Dass mein Wunsch wäre es nicht gewesen, aber ist doch irgendwie ein seltsames Datum, oder?
Ja.
Also ich meine, fällt mir nur gerade so ein. 2 Tage, die zusammen, Dieter Bohlen, absolut mein Respekt, mit der Scheiße so weit zu kommen, das ist wirklich wahr, das ist absolut, ja, wirklich. Und jetzt irgendwie als gelifteter, seniler Greis auf Instagram nochmal zur Kultfigur zu werden, das ist auch wirklich gut. Er hat auch die ganze Basis, Pietro Lombardi und so, alle hinter sich. Was ist, wo wir gerade bei Pietro, ich kann den Namen nicht aussprechen, wo wir gerade bei denen sind.
Der wichtigste italienische Singer-Songwriter noch vor Zucchero, Adriano Celentano und Eros Ramazzotti.
Und Eros Ramazzotti, stimmt. Und Gianna Nannini natürlich auch.
Bello, bello impossibile.
Vor der hatte ich immer früher ein bisschen Angst, wenn die im Fernsehen war. Hörst du das? Ich habe eine Teekanne dabei und fülle mir gerade einen Tee ein. ins Glas.
Das ist ja gemütlich. Schön. Olli Schulz wirklich gerade im Auto an der Mosel mit so einer Thermoskanne. Jetzt machst du gleich noch ein hart gekochtes Ei auf.
Und dann, ja, mach ich
dann, kannst du, dann kannst du beruhigt 50 werden.
Fünf Jahre gebe ich mir. Till Schweiger ist wieder Single, Jan. Sehe ich auch noch gerade hier.
Ey, aber ganz kurz, zu Dieter Bullmer eben ganz kurz. Es ist tatsächlich einigermaßen interessant, was der da bei Instagram abzieht. Und ich mache mir vor allen Dingen Sorgen um den Bertelsmann-Konzern oder genauer die RTL-Gruppe, wo Dieter Bohlen ja einen wichtigen Exklusivvertrag hat, eine ganz wichtige Person ist für den Sender. Dieter Bohlen macht quasi sich selber oder vielmehr RTL-Konkurrenz bei Instagram. Weißt du, was das Schwein macht? Und da ist wirklich der Bertelsmann, da denke ich für Bertelsmann mal mit. Immer wenn bei DSDS Werbung läuft, geht Dieter Bohlen bei Instagram live drauf, um die Leute wegzuziehen vom Fernsehen und hinzuziehen zu sich. Der zieht quasi RTL, die letzten Idioten, die da noch dranbleiben bei der Werbung, noch weg auf seinen eigenen Kanal, um das selber für sich zu nutzen. Das macht, wenn die Werbung läuft, macht Dieter Bohlen immer Insta live und wenn die Werbung wieder losgeht, dann sagt er, jetzt müsst ihr wieder zum Fernsehen gehen und guck mal DSDS weiter. Und er freut sich wirklich wie so ein kleines Kind, wie Donald Trump am nächsten Morgen, wenn er die 4 Millionen geschafft hat. Und er ist ein bisschen traurig, wenn er nur 3,8 Millionen hat. Da muss Carina ihm irgendwie einen grünen Tee, da muss er nochmal eine Runde länger in Tötensen um Block laufen. Weil er nur 3,8 Millionen hat, aber liebe Megana, 4 Millionen ist mega Erfolg. Mega.
Ja,
mega.
Ich guck's mir gar nicht mehr so an. Ich bin sowieso ja, ein bisschen Instagram mache ich wieder. Du bist übrigens Instagram-mäßig richtig aus dem Vollen, also hast du geschöpft. Du hast sogar so hier, stellt mir eine Frage und so eine Tools benutzt. Wie so ein 19-jähriger YouTuber. Du
bist richtig drin. Das habe ich bei Caro Dau gesehen und bei Stefanie Giesinger und es war mega mäßig. Ich saß in Wien in einem ganz tollen Ramen-Restaurant. Das ist meine neue Leidenschaft. Also Bier wird es nicht, aber Ramen, ich bin auf dem Sprung, um 14 Uhr habe ich einen Ramen-Termin heute in Frankfurt. Ich saß auf jeden Fall in Wien in so einer Ramen-Bar und habe einfach mal ein paar Insta-Fragen beantwortet. Das ist alles, das habe ich, das muss ich auch kurz noch erzählen. Das habe ich erfahren über 7 Ecken, dass es Journalisten gibt, die anfangen, mir hinterher zu recherchieren, die rausbekommen wollen, ob ich für die Sachen, die ich poste, Geld bekomme im Internet. Und ich muss euch leider an dieser Stelle ganz offen und ehrlich sagen, leider nicht. Ich habe gehört, dass gewisse Fußballstars von internationalem Rang, dass sie wirklich weit mehr, also 5-stellige Beträge bekommen, um irgendwie mal so einen Film zu posten oder mal ein Buch oder sowas. Ich kriege leider absolut gar kein Geld. Ich habe das Einzige, wo ich irgendwie so Geld angeblich bekomme, wo ich schon mal Geld bekommen habe. Ich habe mal, wenn ich von einem Kumpel oder sowas oder einem Mitarbeiter ein Buch poste, dann mache ich manchmal so Amazon Affiliate Links und da habe ich dann tatsächlich schon mal Geld verdient. Das ist aber wirklich jetzt eigentlich nicht der Rede wert, muss ich sagen. Es ist nicht so viel, dass man davon irgendwie leben könnte, sondern immer so im unteren dreistelligen Bereich. Einmal habe ich ganz viel Geld verdient. Ganz viel Geld verdient über Amazon. Ja, das gebe ich immer an. Das ist wird alles schön versteuert.
Nein, aber
ist
ich
ja
meine, wenn bei Instagram, wenn du Werbung machst, muss da nicht immer stehen, bezahlte Partnerschaft? Ist das nicht so?
Ja, aber ich habe zum Beispiel jetzt einen Spotify-Link gepostet zu unserem Podcast. Da weiß ich gar nicht juristisch, ist das dann eine, weil ich kriege ja auch kein Geld, wenn ich Spotify-Links poste. Das ist ja quasi mein Podcast bei Spotify, den ich dann promote. Ist das dann auch bezahlt?
Du kannst posten, was du willst, solange du kein Geld dafür kriegst. Also Spotify hat das ja noch nie von uns verlangt. Wir machen das ja, weil wir so wahnsinnig stolz auf unseren Podcast sind. Post.
Aber also, ist so ein bisschen stolz, wo man auch nicht genau weiß, warum eigentlich. Nee, stolz ist auch nicht richtig stolz, sondern es ist so Flucht nach vorne. Das Posten von links als Flucht nach vorne, um dem Zuschauer zu suggerieren, es gibt absolut keine Zweifel daran. Zumindest derjenige, der den Content herstellt, hat keinen Zweifel daran, dass absoluter Premium-Content jede Woche abgeliefert wird. Sonst würde er nicht so schamlos mit den Links um sich werfen. So ein bisschen der Dieter Bohlen-Style eigentlich.
Vielleicht sollten wir auch mal, sollten wir in den Pausen unseres Podcasts auch demnächst mal Instagram live machen. Da sind wir gerade beim Thema, Jan. Ich würde gerne ein bisschen Musik auf unsere kleine Liste packen. Wieder? Ja.
Okay.
Und einfach mal wieder ein bisschen Musik, damit die Leute, weil ich habe mich sehr gefreut. Bitte schickt mir erstmal keine Musiktipps mehr. Da ist auch echt viel Scheiße dabei. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich freue mich auch über die heißen Tipps, aber ich muss so viele Sachen hier durchhören. Das ist alles zu viel. Ich mache gerade ein bisschen Urlaub. Schickt mir was irgendwann in 4 Wochen wieder. 4 Wochen keine Links. Einfach mal auch wieder die Musik genießen, die da ist. Man kann ja nicht nur neue Sachen entdecken. Ich packe ein Lied von Peter Gabriel. Ich habe neulich wieder diese Soul, diese Platte. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber als diese Platte rauskam mit Sledgehammer und diesem Video, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, das war damals die absolute Sensation.
Traumatisierend. Das Sledgehammer-Video ist ja auch bei MTV rauf und runter gelaufen. Das finde ich
als fast schon zu viel. Aber als Kind fand ich es wirklich auch so. Man hat, wenn man diesen Song Sledgehammer hört, immer so sofort das Video vor Augen. Also ich jedenfalls. Genau. Ist aber eine Mega-Platte und ich habe Peter Gabriel damals auch live gesehen mit einer unglaublichen Live-Show. Und ich habe ihn eine Tour später gesehen, 91 war das. Egal, Mercy Street ist so ein wunderschöner Song mit einer ziemlich tiefen Geschichte dahinter. Und den höre ich immer noch so wahnsinnig gerne. Und wir sind auch für Deepness zuständig hier im Podcast-Sektor. Deswegen packe ich jetzt mal einen schönen deepen Song auf die Platte. Mercy Street von Peter Gabriel. Mein Gott, liebe ich dieses Lied seit meiner Kindheit schon. Ja, hast du auch noch einen Song vielleicht von deiner eigenen Truppe oder so, Jan?
Nee. Ich möchte, weil ich mich dieser Aufenthalt in Österreich, wo ich 2 Tage war, also ein Off-Tag, ein Tag, an dem wir kein Konzert hatten, waren wir in Wien und ein tolles Konzert im Gasometer in Wien. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Konzert mit auch toller Nachwirkung. Und ein Special Appearance hatte der Mitzi von Bilderbuch. Der hat ein Gitarrensolo gespielt, ein unfassbares Gitarrensolo.
Hab ich gesehen.
Das war wirklich ganz toll. Und alleine, weil Bilderbuch und speziell Mitzi Kramer es geschafft haben, das Gitarrensolo zurückzubringen in zeitgenössische Popmusik, deutschsprachige, sollte der neue Song vom Bilderbuch Let Go nicht auf der Playlist fehlen. LED Go, ein sehr schöner Song und ich glaube, das Album kommt in 2 Wochen raus, das neue. Die haben im Dezember ein Album rausgehauen, jetzt schon wieder eins. Zu kreativ, zu viel, da ist zu viel künstlerischer Druck,
der abgelassen werden muss. Da muss viel raus gerade.
Ja. Bilderbuch, Let Go, mache ich auf die Liste und ich muss gleich ganz viel von Wien erzählen, weil es ist wirklich viel danach passiert und viel in Wien passiert und ich war auf dem Zentralfriedhof beim Grab von Udo Jürgens und von Falco.
Oh, dann packen wir jetzt noch gleich stimmungsvoll auf die Playlist von Reinhard Fendrich, das schöne Lied Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Kennst du das noch, Jan?
Das kenn ich auch.
Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen?
Mehr gleich bei Fest und Flauschig. Das Model und der Star ist das, der Titel der Sendung. Und wir melden uns aus, ich bin am Frankfurter Flughafen, ich gucke wirklich direkt aufs Rollfeld runter und Olli ist an der Mosel. Das ist wirklich
schön. Ich bin an der Mosel und hier sind gerade 2 Schwäne vorbei. Ich gehe mal raus und klatsch dem einen eine. 2 Schwäne vorbeigeschwommen. Der eine, der fängt gleich richtig. Sag ich, schöne Grüße von Jesus. Hier ist Fest und Flauschig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmermann und Schulz.
Fest und Flauschig, am Sonntag, den 10. Februar. Es ist schon wieder Februar. Es ist schon nicht mehr lange Winter. Und wir sind heute an 2 verschiedenen Orten. Wir sind beide in ungewöhnlichen Stadien. Ich bin am Ende meiner Tour.
Mir,
Olli ist am Anfang einer Entspannungstour.
Nein, ich bin in der Mitte einer Entspannungstour. Und bei mir fährt gerade auch an der Mosel direkt ein Schiff vorbei.
I'm with DBSK. Yeah, they're just ignorant. Because the whole mechanics, I mean, even as someone who, you know, didn't quite follow 2 p.m. as closely as, you know, I could have. I mean, I like them.
Yeah, I'm back again. Yeah. Keep in the brightness, and baby, you're coming now. I keep in the back, and baby, you're coming now.
I don't even know what that is. Can you talk about what that is just for the people who don't know? Because that thing you just said. Yeah, I don't know what that is. Oh, I don't know anything about that, so I mean, that's why I ask. Yeah.
Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nửa đêm, Vân mới rón rén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại chờ.
Listen to my heart beating for you. The fandom pain, basically. And they were like, I remember that they were saying that the whole, well, I don't know about the whole album, but that song was like dedicated to Jay and.
Từ từ, đơn độc, cứ lớn dần, cho tới khi lướt ngang ngay cửa sổ nhà nàng. Nhà nàng ở giữa đồng trống, không thể có con đường cho bất cứ loại xe nào chạy ngang phía sân sau. Nàng lại run lên bần bật và kéo mền.
I don't know if we're going on too long with the whole 2BM thing, but. Oh, yeah, go ahead. No, I mean, I don't know how much more you wanted to say about it, so I was just gonna say just.
Trời sáng rõ một chút nữa mới kéo ra. Nàng ra nhà bếp pha cà phê chờ Hiếu. Một lúc sau thì Hiếu từ buồng tắm bước ra, tiến lại và hỏi Vân một câu thừa thãi. Hôm qua mày không dám ngủ một mình dưới nhà phải không?
And the whole thing about that, the reason why it's like, in, I guess, if you pull away from the details with J and 2PM versus, you know, JYJ versus, you know, SMNT, it kind of seems like there are some parallels, but...
Ầm cả lên, rồi nó cào mãi vào trong tường. Đi, anh đi với em đi mà.
Vừa nói, Vân vừa lôi anh lại cửa sau. Nàng đẩy cánh cửa gỗ bước ra, quên cả cái rét buổi sáng. Hiếu theo sau, dùng mình vì lạnh. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng trống mênh mông.
There was a clean break of Jay from 2PM. And although, you know, as is with most, just most scandal in general, you know, you didn't know exactly what happened. At the same time. I mean, it wasn't as dragged on for as long. First of all, it wasn't dragged on as long as.
Anh đi ra sân trước, giáo giác nhìn. Con chó nhà hàng xóm đã nằm lặng yên trước hiên, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã gặp ma. Anh bảo Vân. Hay là kẻ trộm nó rình nhà mình? Vân lắc đầu.
Đằng sau nhà mình.
So, like something like 4 years, right? And they didn't even come I don't want to say like a fair resolution, but they didn't come to, I guess they didn't come to a clear resolution. Like there was no clear outcome. Who was the winner here? Who, you know, benefited more from whatever decision? Nobody even knows what the decision was. It was just like, okay, well, you know, we're going to stay out of your business. You stay out of ours. That's literally all it was. It was basically like, I see it always. Whatever happened. JYP terminated his contract. That was it. There was no like, oh, he's like, for a small time, yeah, it was like, oh, he's coming back. But he hadn't. It's not to trivialize, you know, their feelings or anything like that. But it was never like he hadn't at the time. He hadn't done anything severely wrong that was worth the whole group breaking up. You know, he was put on the down low and he was sent to the army. He never left the group. You know, people were afraid that was what was going to happen. You know, Amber got injured. She was on the down low for a while. You know, though that wasn't like a scandal, but there, you know, it's not unusual for a group member to kind of be on the down low. And that's what it was for Jay at the time. He was on the down low, you know, kind of waiting to get back his image after the whole shitstorm of, you know, go kill yourself cleared. And a clean break. It was never like, oh, you know, once this is resolved, maybe he'll come back and things will be great and this and that and, you know, and the other thing. And that's what bothers me about this whole thing, is people think they know more than they actually do. And even then, it isn't even resolved. You know, there's no clear cut. And are JYJ's contracts even terminated?
Sunshine on the water looks so lovely.
Trying. You try to hide.
Keep that grip tight like my Smith & Wesson. Ike with the mic, which nigga tryna turn up. Hit you with the hurtful fucking truth like Sojourner. Motherfucking microphone eater. Spitting hot shit, hit your dome with the heater. Would it wanna be in this lyrical f-
Nine.
greater and above everything that ever has been in this world. The name of Jesus. And so, knowing and thinking about this, if believing is
a čum fakt nemám. Ale těší mě, že mám na účtě akorát tak na pokrytí složenek. Asi změním banku. Tenhle to má přiklepnuté na doživotí. Ale kam? Kup do biotašky a chci vyjádřit jakési přátelské souznění. Že jsem vlastně z branže. A zaplať pánbu jsem ještě zažila starou gardu uctivých BU s klotovými rukávy. Co když nové klienty ne... Kupu a chce odejít. No nic. Do třetice vsadím na kolegialitu. Jinak končím. Jsme tak trošku kolegové. Dělala.
Einfach nur mal sagen, was ist. Das ist kein Verrat an Sozialdemokratie, zu sagen, was ist. Es ist auch kein Verrat an Regierungsarbeit, zu sagen, was ist. Sagen, was ist, ist einfach sagen, was ist. So, und in die Grünen eintreten, wie gesagt, das kann jeder. So. Und in die SPD eintreten, das geht, das ist wirklich nur, das ist, in die SPD eintreten, ist für mich genauso wahrscheinlich, wie sich irgendwie bewaffneten Widerstand anschließen. Wenn der Moment gekommen ist, habe ich genau diese beiden Möglichkeiten. Entweder jetzt quasi in den Untergrund gehen, Baseballschläger rausholen und irgendwie keine Ahnung, jetzt anfangen, Vapianos anzuzünden oder sowas. Oder in die SPD eintreten. Ich würde mich wahrscheinlich dann dafür entscheiden, aber es muss ja nicht so weit kommen. So. Sorry, ey, Alter.
Macht gar nicht. Ja, ich finde es gut, echte Emotionen mal wieder. Ich habe gerade den Wagen, ich habe gerade meinen Wagen gestartet. Es kann sein, dass ich irgendwann weg bin, Jan. Ja. Während der Übertragung. Weil ich habe
da geht es ja wie die SPD. Es kann auch sein, dass sie irgendwann weg ist. Aber die starten halt nicht den Wagen, weißt du?
Das war fest und flauschig, würde ich mal sagen. Ja. Der große politische Frühschoppen mit Jan Böhmermann.
Das Model und der Star. Ey, wie gesagt, es tut mir leid, aber das war echte Leidenschaft. Das ist wirklich diese echte... Ja. Vielleicht sollten wir daran arbeiten, eine außersozialdemokratische Opposition zu gründen. Die ASOS wäre die Abkürzung. Und dann irgendwie Umsturz oder sowas. Keine Ahnung. Aber
wir denken mal drüber nach.
Ja. Es ist wirklich.
So, du weißt, was du jetzt
es
noch
ist
brauchst
so ein Runterzieher.
Du bräuchtest mal eine vierarmige Lumi jetzt, um mal wieder ein bisschen runterzukommen.
Ja, ich bin leider im Hotel, die haben keinen guten Wellnessbereich. Ist ein Flughafenhotel leider. Das ist echt bescheuert. Ich würde jetzt aber gleich in die Frankfurter Innenstadt fahren und mir so einen richtig schönen Ramen-Bowl reinziehen.
Ein schönes Gramm Crystal Meth holen. So schön am Hauptbahnhof hier zum Runterkommen, oder?
So Banker Crystal. Ja. Nee, ich werde mir hier so einen schönen Bowl Ramen holen, weil es gibt in Frankfurt tatsächlich einige sehr gute Ramen-Restaurants. Und da werde ich jetzt gleich schon hinfahren und mir schön für 12, 13 Euro so einen schönen Rahmenbowl und den werde ich mir schön reinschnabulieren. Da freue ich mich schon drauf. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und entschuldigt bitte hier die Leidenschaft und so. Aber so geht das nicht weiter, ganz ehrlich. Fest und Flauschig hingegen geht weiter. Nächste Woche und wahrscheinlich auch genau so. Unseriös, in schlechter Tonqualität und von verschiedenen Orten Mitteleuropas.
Genau, bleibt dabei, wenn wir Abenteurer, unsere Abenteurer erleben und sie mit euch teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mal wieder. Jan, bis, du, schön durchatmen, Atemübungen machen. Ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao.